ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Willkommen. Jetzt zum Weihnachtsbraten und wo er herkommt. Und da wird's leider schnell unangenehm. Die Zustände in Mastbetrieben und Schlachthöfen sind immer mal wieder unerträglich. Klar, jeder Weihnachtsbraten hat ja vorher gelebt. Aber Tiere werden mitunter sehr schlecht behandelt, wie zuletzt in einer Geflügelschlachterei im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Jetzt will Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer von der CSU eine Videoüberwachung in Schlachthöfen per Gesetz zur Pflicht machen. Mehr von rb24-Reporter Toni Schmidt.
Die Bundesregierung will jetzt dauerhaft hingucken bzw. hingucken lassen. Die verpflichtende Videoüberwachung sei, so Landwirtschaftsminister Rainer, ein Qualitätsmerkmal. Sie könne auch präventiv wirken, damit Missstände und Tierquälerei gar nicht erst vorkommen. Schon im Koalitionsvertrag angedacht, soll die Videoüberwachung in Schlachtereien jetzt konkret Gesetz werden. Längst überfällig, sagen Tierschutzorganisationen. Ursula Bauer, Geschäftsführerin von Aktion Tier.
Wir begrüßen das, da wir damit eben die Hoffnung verbinden, dass weniger Verstöße gegen Tierschutzvorschriften stattfinden und die Schlachttiere besser geschützt sind.
Gleichzeitig kritisiert sie aber, dass Videoüberwachung nur in großen Schlachtbetrieben verpflichtend sein soll.
Es finden auch Missstände grundsätzlich überall statt. Und wie will man dann sagen, dass kleine Schlachtstätten da komplett sauber sind und alles richtig und gut machen? Im Grunde kann Tierquälerei, wie das ja schon oft auch aufgedeckt wurde, überall stattfinden.
Geschlachtet wird in Deutschland immer mehr in industriellen Großbetrieben. Kleine Schlachthöfe machen zu. Betriebe mit über 20 Beschäftigten gibt es bundesweit nur noch rund 300. Vor allem Brandenburg als Agrarland lässt Schlachten bei konventioneller Tierhaltung in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Ausnahme Geflügel. Matthias Bruck, Sprecher von Agrarministerin Mittelstädt.
Brandenburg würde diese Regelung dann sicherlich nur marginal betreffen, da wir ja im Bereich des Großviehs, also Rinder und Schweine, ja keine nennenswerten Schlachtkapazitäten haben. Anders sieht es natürlich bei dem Geflügel aus. Wir wüssten natürlich gerne, ab welcher Größe das überhaupt passieren soll. Grundsätzlich ist natürlich zu begrüßen, dass alles, was dem Tierwohl dient, durchgesetzt wird.
Ganz ohne Videokameras kämen Brandenburgs Schlachtereien auch nicht aus. Wiesenhof will seine Kapazitäten in Niederlehme bei Königs Wusterhausen verdoppeln. Und der Fall von Tierquälerei in Potsdam-Mittelmark zeigt, wie nötig eine Überwachungspflicht ist. Ursula Bauer von der Aktion Tier fügt aber hinzu.
Also es ist schon davon auszugehen, auch dass mehr Verstöße aufgedeckt werden, aber die müssen dann natürlich auch sanktioniert werden. Wenn etwas passiert, wird über KI dann gemeldet, hier ist was. Und wenn dann nicht sofort reagiert wird, werden normalerweise Videoaufnahmen nach 48 Stunden gelöscht und alle Beweise sind dahin. Da muss natürlich auch kontrolliert werden, wie diese KI-gestützten Videoüberwachungssysteme installiert werden, damit es da keine toten Ecken gibt.
Schwarze Schafe im ohnehin blutigen Schlachtbusiness wird es weitergeben. Doch Kameras könnten sie leichter überführen.
Unser Reporter Toni Schmidt war das zum Vorschlag vom Bundeslandwirtschaftsminister Rainer. Der will eine Videoüberwachung in großen Schlachthöfen durchsetzen. Und wir haben es eben schon kurz gehört, in Brandenburg sind überwiegend Geflügelmastbetriebe im Fokus. Und die haben es in diesem Jahr besonders schwer gehabt. Stichwort Vogelgrippe. Vielen Landwirten hat die Seuche einen Strich durch die Rechnung gemacht, auch jetzt gerade zum Jahresende, so wie bei Malte Vogts vom Hof in Kremmen. RW24-Reporterin Martina Rohlke war dort.
Am 23. Oktober wurden hier die ersten Gänse gekeult, am 24. dann die Enten gekeult. Und so hatte ich kein richtiges Angebot für die Gäste unseres Hofes.
Landwirt Malte Vogts aus Kremmen schätzt den Schaden auf rund 500.000 Euro. Ob die Tierseuchenkasse zahlt, ist noch nicht klar.
Wir haben die Desinfektionsmittel bezahlt, die Firmen bezahlt. Da steht in Aussicht, dass wir 70% dieser Kosten wiederbekommen. Aber ich weiß Stand heute nicht, was ich für meine Tiere bekomme, also wie die Gänse und wie die Enten bewertet wurden, was ich dafür als Entschädigung erhalte.
Brandenburgweit mussten rund 200.000 Tiere getötet werden. In zwei Betrieben wurden noch in der vergangenen Woche Fälle nachgewiesen. Die Lage sei weiter angespannt, sagt Brandenburgs Landesbauernpräsident Henrik Wendorf.
Die nächsten Tage werden zeigen, ob mit der veränderten Temperatur auch das Infektionsgeschehen aufhört.
Wenn es jetzt also unter 0 Grad geht, könnte die Verbreitung des Virus eingedämmt werden. So oder so, das Land müsste bessere Vorsorge betreiben, so der Landesbauernpräsident.
Da will ich nicht ausschließen, dass auch eine Impfung von Tieren gegebenenfalls erfolgreich sein kann. Aber hier muss Wissenschaft noch belegen, dass eine nachhaltige Lösung erfolgreich ist. Der Virus wird sich verändern und eine ständige Anpassung ist hier erforderlich.
Im kommenden Frühjahr will der Landwirt wieder neue Enten und Gänse großziehen, aber noch vorsichtiger sein.
Wir werden mehr dafür Sorge tragen, dass wir die Gänse und Enten, die Mitarbeiter da strikt trennen, dass der die Gänse versorgt, nicht die Enten versorgt, dass er nicht unter eine epidemiologische Einheit fällt, sodass wir alle Tiere dann eines Betriebes keulen müssen. Und ansonsten schauen, dass Wildvögel möglichst gar nicht in die Nähe oder bei uns in den Gehegen landen. Und das erreichen wir über akustische Signale, über Vogelscheuchen. Und da werden wir einfach sehen, besser zu werden.
Zum diesjährigen Weihnachtsfest allerdings musste der Landwirt Geflügel für das Restaurant und den Verkauf aus anderen Regionen zukaufen.
Die Vogelgrippe hat also Brandenburger Geflügelhöfen einen Strich durchs Weihnachtsgeschäft gemacht, Martina Rohlke berichtete. Und das Problem mit der Vogelgrippe ist noch nicht vorbei. Darauf hat Landwirtschaftsministerin Hanka Mittelstädt hier im rbb24-Inforadio hingewiesen. Es seien noch Wildvögel unterwegs, die infiziert sein könnten. Und das könnte zu einem Anstieg der Infektionszahlen führen. Das heißt aber nicht, dass es eine landesweite Stallpflicht geben müsse.
Sie wissen auch, dass Brandenburg sehr, sehr groß ist. Nun können wir einen solchen Geschehen in der Uckermark haben, aber in Elbe-Elster nicht. Und jetzt kommt die Situation, dass wir auch in den Tierschutz mit beachten müssen. Das heißt, wenn wir Freilandbetriebe haben, die auch ihre Tiere draußen halten wollen und in Elbe-Elster beispielsweise kein Geschehen ist, dann macht es wenig Sinn, dort eine Aufstallung anzuordnen, flächendeckend. Dementsprechend haben wir uns darauf verständigt, dass die Landkreise selbstständig entscheiden können, welche Anordnung sie geben und welche eben nicht.
Das sagt Brandenburgs Landwirtschaftsministerin Hanka Mittelstädt von der SPD. Die Landkreise haben also ein Auge auf die Stelle. Weihnachten steht vor der Tür und auch der Jahreswechsel. Die Polizei merkt das schon jetzt, obwohl eigentlich noch gar keine Böller und Raketen verkauft werden dürfen. Gerade bei Kontrollen an der deutsch-polnischen Grenze finden die Ermittler immer wieder Silvesterfeuerwerk, weil in Polen das ganze Jahr über verkauft werden darf. Wie groß der Andrang dort jetzt schon ist, hat sich RBB-Reporterin Felicitas Montag auf der anderen Oder-Seite mal angeschaut.
Im Feuerwerksladen von Mariola Scherner ist heute auffällig wenig los. Dabei sei Dezember der verkaufsstärkste Monat.
Weil nicht alle wissen, dass wir den Laden offen haben. Wir haben so Öffnungszeiten von Mittwoch bis Samstag. Und dadurch, dass die Feiertage so fallen, wie sie fallen, haben wir beschlossen, dass wir machen Montag und Dienstag auch auf. Silvester ist geschlossen, weil da kommen am meisten Leute, die alkoholisiert sind. Und die möchte ich hier nicht haben.
Scherners Kunden kommen zu 90% aus Deutschland. Sie würden im Schnitt 500 Euro pro Besuch auf den Tisch legen. Ganz so viel Geld will der Brandenburger Nico Neumann nicht ausgeben. Er hat sich heute mit Feuerwerksbatterien im Wert von 150 Euro eingedeckt.
Man muss den Abend noch unterhalten mit Getränke und das kostet ja auch alles. Und genauso ist es ja für die Kinder ein Tischfeuerwerk, eine kleine Fontäne oder. Das kostet ja auch nochmal. Und irgendwo liegt man denn schon bei dem Abend dann irgendwo bei 250, 300 Euro, wenn man alles zusammen sieht. Und das ist dann doch ganz schön viel.
In Deutschland sind nur getestete, mit einem CE-Zeichen versehene Feuerwerkskörper der Kategorie 1, zum Beispiel Knallerbsen, und 2, dazu gehört Kleinfeuerwerk, zugelassen. Wer mehr will, braucht eine spezielle Zulassung bzw. einen Feuerwerkerschein. Das weiß auch Ladenbesitzerin Scherner. Ihre Produkte hat sie deshalb farblich gekennzeichnet.
Alle Preisschilder mit gelben Preisetiketten, die darf der Deutsche ganz legal nach Deutschland bringen. Mit den Orangen, da müssen sie schon Schein vorzeigen.
Trotzdem gäbe es Kunden, die auch ohne Schein Böller kaufen, die in Deutschland unzulässig sind. Allerdings auf eigene Gefahr. Spätestens an der Frankfurter Stadtbrücke könnte das schiefgehen.
Denn da an der Stadtbrücke, da wird kontrolliert, ob alles auch wirklich in Ordnung ist, aus Frankfurt-Oder berichtete Felicitas Montag. Doch bevor die Böllerei zum Jahreswechsel dann losgeht, muss erstmal Weihnachten überstanden werden. Für viele in Berlin heißt das, raus aus der Stadt und rüber zu den Verwandten, irgendwo in Deutschland oder auch im Ausland. Zum Beispiel mit dem Bus. Wie war denn heute die Stimmung am zentralen Busbahnhof? Unser Reporter Markus Latton war da.
Seit 11 Jahren lebt der gebürtige Bayer Dominik Schwarz in Berlin. Und seit genauso langer Zeit verschlägt es ihn kurz vor Heiligabend wieder zurück in seine alte Heimat. Er nimmt den Flixbus Richtung München. wo sein Bruder und ein Teil seiner Familie leben.
Ich finde schon auf jeden Fall, dass echt viele Leute jetzt gerade hier sind, auch für diesen Bus jetzt, der jetzt gerade kommt halt so, weil normal ist mindestens die Hälfte weniger so.
Neben Dominik Schwarz haben sich viele weitere Menschen eingefunden. Mit Rucksäcken, Rollkoffern und Taschen voller Geschenke bilden sie einen kleinen Pulk, der die Hauptstadt verlassen will. Leipzig, München, Hamburg, Stuttgart – einige der inländischen Top-Destinationen für viele Busreisende. Dieser Mann hat ein anderes Ziel.
Prag, wie ein echter Berliner.
Ivan kommt ursprünglich aus Russland, lebte lange in Montenegro und studiert jetzt in Berlin. Lange Busreisen, ohne wie in der Bahn auf den Gängen umhergehen zu können, für ihn keine große Herausforderung.
Ganz normal. Ich habe kein Problem damit. Als ich in Montenegro, ich habe mich daran gewöhnt.
Einige gehen, andere kommen. Karin Carstens hat heute in Schleswig-Holstein den Bus genommen, um ihre Tochter über Weihnachten in Berlin zu besuchen. Die Anfahrt war problemlos. Und trotzdem.
Ich würde lieber mit der Bahn fahren, sage ich ganz ehrlich. Ich komme nicht mal nach Lübeck, da bricht schon eine halbe Verkehr in Hamburg zusammen. Das ist furchtbar. Ich fahre öfter mal nach Berlin und so. Und wenn man das kurzfristig plant, dann können Sie die Bahn nicht mehr bezahlen. Also kann man schon, aber es ist teuer.
Das sagt eine Berlin-Besucherin aus Schleswig-Holstein. Unser Reporter Markus Laton war das mit einem Stimmungsbild vom Weihnachtsreiseverkehr am Zopp. Na dann, frohes Fest, egal wo. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
Sie wollen mehr kompakte News aus Berlin und Brandenburg? Dann gleich den Podcast abonnieren. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek.